die biblischen Verheißungen zu kennen, sondern auch im Rückblick zu sehen, wie viele dieser Verheißungen sich bereits erfüllt haben, dass Gott ganz treu zu seinem Wort steht. Durch solche biblischen Verheißungen erhalten wir Einblick in das, was viele gerne wissen wollten und heute gerne wissen wollen. Gott zeigt uns Dinge, die nur er wissen kann und die nur die erfahren, die sich von Gott in seinen Heilsplan einführen lassen. Die Verheißungen der Bibel umfassen die ganze Welt und Menschheitsgeschichte, die Vergangenheit, unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft. Das fängt bereits ganz, ganz am Anfang an, bei den ersten Menschen und bei den ersten Seiten der Bibel, wo Gott Adam und Eva mitteilt, dass einmal einer kommen wird, der den Teufel besiegen wird. Und dann gibt es die ganze, ganze lange Geschichte Israels hindurch immer und immer wieder solche Verheißungen. Viele dieser Verheißungen haben sich bereits vor Jesus erfüllt. Sehr viele haben sich mit Jesus erfüllt. Und dann gibt es darüber hinaus viele Verheißungen, deren Erfüllung auch heute noch aussteht, auf deren Erfüllung auch wir heute noch zuleben. Etwa die Verheißungen, die das Ende der Welt und die neue Welt Gottes betreffen. Verheißungen und die Erfüllung der Verheißung. Das ist etwas so Großes und Außergewöhnliches, dass immer wieder Menschen gesagt haben, das verstehen wir nicht, wie das zusammenhängt und das kann deshalb auch so gar nicht funktionieren. Und konsequenterweise haben dann manche Leute all das aus der Bibel herausgestrichen, was nach Verheißung geklungen hat. Und ihr Einwand war dann häufig, wie kann denn jemand lange Zeit, bevor etwas passiert, so genau wissen, wie das dann passieren soll? Wie kann denn jemand lange vorher so viele Einzelheiten von etwas nennen, was dann erst später passiert? Das kann nicht sein. Und dann hat man das so umgebogen, dass man behauptet hat, das hat ein anderer diesen Leuten in den Mund gelegt, nachdem die entsprechende Sache passiert war. So müssten wir denken und reden, wenn wir nur bei unserem menschlichen Verstand bleiben würden. Dann könnten wir freilich nicht vorher wissen, was passiert. Aber es geht doch um etwas viel, viel Besseres bei der Verheißung. Um das, was Gott uns sagen will. Und er kann sehr wohl vorher etwas sagen. Verheißung und Erfüllung, das ist etwas ganz, ganz Besonderes an der Bibel. Etwas, was es sonst nirgends gibt. Gott selber sagt in Jesaja 44, 7, wer ist mir gleich? Er rufe und verkünde es und tue es mir dar. Wer hat vorzeiten kundgetan das Künftige? Sie sollen uns verkündigen, was kommen wird. Es gibt niemand anderes, der das könnte. Nur Gott kennt die Zukunft, weil er selber diese Zukunft in der Hand hält und weil er die Verantwortung dafür trägt. Jesus bestätigt dann im Neuen Testament die Einzigartigkeit von Verheißung und Erfüllung, als er mit seinen Jüngern über seine bevorstehende Passion spricht. In Johannes 13, 19 lesen wir, dass Jesus sagt, jetzt sage ich's euch, ehe denn es geschieht, damit, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, dass ich es bin. Dass es eintrifft, ist ein Beweis, dass Jesus das so vorausgesagt hat und dass er Gott ist. Die gleiche Aussage wiederholt Jesus dann in Johannes 14, Vers 29. Jemand hat einmal die Verheißungen der Bibel mit einem Bergpanorama verglichen. Manche von uns haben das sicher schon erlebt. Da steht man auf einem Berggipfel, so auf 2.000, 3.000 Meter und sieht hunderte von anderen Gipfeln vor sich. Und das sieht dann aus, wie wenn diese Gipfel alle direkt hintereinander oder nebeneinander stehen würden. Die zum Teil tiefen Täler, die zwischen den Gipfeln liegen, die sind von dem entsprechenden Punkt oft gar nicht sichtbar. Und so verhält es sich mit den Verheißungen der Bibel. Gott hat uns hunderte von Verheißungen gegeben. Manche dieser Verheißungen wurden sogar innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit und von einem Propheten ausgesprochen. Und sie liegen dann im Blick auf ihre Erfüllung oft ganz, ganz weit auseinander. Oft Hunderte oder sogar Tausende von Jahren. Ganz unabhängig aber von ihrem zeitlichen Eintreffen sind sie alle Teil der großen Geschichte Gottes mit seinem Volk, mit seinen Leuten und damit auch mit uns. Sie sind Teil unserer eigenen Geschichte. Wir heute sind Teil einer großen Abfolge von Verheißung und Erfüllung. Und wir dürfen mit ganz, ganz großer Gewissheit und Freude auf die endgültige, herrliche Erfüllung auch der allerletzten Verheißung Jesu warten. Es gibt keine Verheißung, die sich nicht ganz sicher erfüllen wird. Ich möchte jetzt eine der vielen Adventsverheißungen lesen. Sie steht in Jeremia 33, die Verse 14 bis 22. Jeremia 33, 14 bis 22. Jeremia hat diese Worte im Auftrag Gottes etwa 600 Jahre vor Jesus gesprochen. Da heißt es: Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich das gnädige Wort erfüllen will, das ich zum Hause Israel und zum Hause Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen gerechten Spross aufgehen lassen. Der soll Recht und Gerechtigkeit schaffen im Lande. Zu derselben Zeit soll Juda geholfen werden und Jerusalem sicher wohnen. Und man wird es nennen, der Herr unsere Gerechtigkeit. Denn so spricht der Herr, es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Und den levitischen Priestern soll's niemals fehlen an einem, der täglich vor meinem Angesicht Brandopfer darbringt und Speisopfer in Rauch aufgehen lässt und Opfer schlachtet. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia: So spricht der Herr, wenn mein Bund mit Tag und Nacht aufhörte, dass nicht mehr Tag und Nacht sind zu ihrer Zeit, so würde auch mein Bund aufhören mit meinem Knecht David, dass er keinen Sohn mehr hat zum König auf seinem Thron und mit den Leviten, den Priestern, meinen Dienern. Wie man des Himmels Heer nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids, meines Knechts, und die Leviten, die mir dienen. Vers 14 beginnt mit dem Siehe. Immer wenn dieses Wort siehe in der Bibel steht, dann hat das die Bedeutung, jetzt kommt etwas ganz, ganz besonders Wichtiges, jetzt ist große Aufmerksamkeit nötig. Dieses siehe drückt aus, was wir etwa meinen, wenn wir hinter einen Satz, den wir schreiben, 5 Ausrufezeichen machen. Dann weiß der, der das liest, dass wir das für sehr, sehr wichtig ansehen. Siehe, Gott zeigt uns etwas, was wir alleine übersehen würden, was wir alleine gar nicht sehen könnten. Es kommt die Zeit. Wie unsere Geschichte abläuft und welches Ereignis in der ganzen Weltgeschichte zu welcher Zeit passiert, das ist keinesfalls zufällig. Gott hat das vor der Welterschaffung ganz genau geplant. Petrus macht das in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 9 deutlich. Da gab es damals Leute, die gemeint haben, Gott hat etwas gesagt und jetzt dauert die Erfüllung so lange, dass das scheinbar beweist, dass sich Gottes Verheißung überhaupt nicht mehr erfüllt. Petrus widerlegt diese Aussage und schreibt: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gott hat einen zeitlich und inhaltlich ganz, ganz genau festgelegten Plan, der sich zu unserem eigenen Besten auswirken soll, wenn wir auf Gottes Einladung eingehen. Was Jeremia 600 Jahre vor Jesus gesagt hat, nämlich: Es kommt die Zeit, das nimmt dann Paulus nach dem Kommen Jesu auf und sagt in Galater 4, Vers 4, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn. Als sich das erfüllt hat, was Jeremia bereits so lange vorher vorausgesagt hat, da sandte Gott seinen Sohn zu dem von Gott festgelegten Zeitpunkt. Gott hat, wie gesagt, vor der Erschaffung der Welt, wir lesen das an verschiedenen Stellen, ganz genau gewusst, was er wann vorhat. Und wir dürfen Gott ganz besonders auch im Blick auf unser eigenes Leben vertrauen, dass er zur rechten Zeit ganz genau das Richtige auch für uns tun wird. Gott kommt nicht zu spät, auch in unserem eigenen Leben nicht. Was mit und was durch Jesus passiert, das nennt Gott hier in unserem Text das gnädige Wort, das ich geredet habe. Es gab ja viele, viele andere Worte der Liebe und der Güte Gottes. Durch die ganze Geschichte des Volkes Israel hindurch hat Gott sehr häufig mit diesem Volk geredet. Mit Jesus ist aber der Höhepunkt erreicht. Das Wort von Jesus, oder wie es Paulus sagt, das Wort vom Kreuz, ist nicht irgendein Wort, sondern das Wort der Gnade. Da erfüllen sich alle anderen Verheißungen. Mit dem Kommen Jesu zeigt Gott am allerdeutlichsten und für jeden von uns und für jeden Menschen nachvollziehbar, wie gut er es mit uns meint und wie unüberbietbar viel er uns unverdientermaßen geben will. Von unserem heutigen Standpunkt aus im 20. Jahrhundert wissen wir, dass sich Punkt für Punkt das erfüllt hat, was Jeremia so lange vorausgesagt hat. Und diese Beobachtung, diese eigene Glaubenserfahrung und die Glaubenserfahrung so viel anderer Menschen, die geglaubt haben, soll uns immer wieder neu motivieren, auch den Verheißungen Glauben zu schenken, deren Erfüllung noch aussteht. Jeremia erklärt in Vers 15, welchen Inhalt dieses Wort der Gnade hat. Er verweist da zurück auf die Verheißung an David. Zeitlich gehen wir damit also noch einmal 400 Jahre weiter zurück. David hat 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Und diesem König David wurde gesagt in 2. Samuel 7, 16, dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Und in Psalm 132, in dem von der Erwählung Jerusalems durch Gott die Rede ist, da heißt es in Vers 17, dort in Jerusalem soll dem David aufgehen ein mächtiger Spross. Ich habe meinem Gesalbten eine Leuchte zugerichtet, ein Licht. Und das hat sich in Jesus erfüllt. Dort hat Gott dem David eine Leuchte zugerichtet und das gilt, obwohl längst die menschliche Davids-Dynastie am Ende ist. Auch schon zur Zeit des Jeremia. Der Davidsohn Jesus erfüllt diese Verheißung an David. In Matthäus 1 wird das ganz deutlich ausgedrückt. Da wird Jesus als direkter Nachkomme Davids bezeichnet und das wird dann in diesem Stammbaum auch genau gezeigt. Ebenso in Römer 1, 3, das Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Und auch unsere Advents- und Weihnachtslieder nehmen genau diesen Teil der Jeremia-Verheißung immer wieder auf. Da heißt es in einem Lied, Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet, König mild. Ewig steht dein Friedensthron, du des ewigen Vaters Kind. Der Davidsohn ist nicht irgendwer, sondern der, der Recht und Gerechtigkeit bringt. Dass genau dieser Zustand von Frieden und Gerechtigkeit für das Volk Israel erwartet wurde, zu der Zeit, wann der Messias kommt, der Friedefürst, das unterstreicht auch Davids Sohn Salomo im Psalm 72. Vom Advent, von der Ankunft des Friedefürsten, heißt es dort in Vers 7, zu seinen Zeiten, also zur Zeit des Messias, soll blühen die Gerechtigkeit und großer Friede, bis der Mond nicht mehr ist. Auch an dieser Stelle wird wieder sehr, sehr schön deutlich, wie Gott zu seinem Wort steht und wie etwas Vorausgesagtes durch weitere Verheißungen immer wieder bestätigt und unterstrichen wird. Das, was 1000 Jahre vor Jesus gesagt wurde, wird 600 Jahre vor Christus wieder bestätigt. Und dann weitere 700 Jahre später wieder in Offenbarung 19, Vers 11, also ganz am Ende der Bibel und im Blick auf die Ereignisse der letzten Zeit. Da heißt es von Jesus, ganz ähnlich wie in Psalm 72, er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Die einzelnen Schreiber der Bibel im Alten und Neuen Testament machen genau die gleichen Aussagen, obwohl tausende von Jahren zwischen ihrem Auftreten liegen. Und diese Tatsache verdeutlicht, dass sie nicht menschliche Meinungen bringen, die zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich aussehen können, sondern sie bringen das eine Wort Gottes, zu dem Gott steht und das zu jeder Zeit genau gleich ist. Und deshalb ist es auch für uns heute genau gleich. Weil die Schreiber der Bibel treue Zeugen Gottes waren, deshalb konnte gar nichts Unterschiedliches herauskommen bei dem, was sie im Auftrag Gottes weitergegeben und geschrieben haben. Vers 16 zeigt, was herauskommt, wenn Jesus handelt. Für die Leute damals und für uns heute. Juda wird geholfen werden, heißt es da. Der verheißene Messias wird so helfen, dass die Hilfe wirklich etwas taugt. Seine Hilfe wird nicht nur ein leeres Versprechen sein, wie so viele Hilfsangebote in dieser Welt und unter uns Menschen, die dann oft gar nicht halten, was sie versprechen. Er, der kommt, er wird helfen. Sacharja nimmt diese Zusage in seiner bekannten Verheißung in Sacharja 9,9 auf und da heißt es, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wieder ein ganz eindeutiger Hinweis auf Jesus, sein Name heißt ja übersetzt, der, der hilft oder der Helfer. Eine weitere Auswirkung davon, dass Jesus kommt, Jerusalem wird sicher wohnen. Rein menschlich gesehen und äußerlich gesehen und vom Maßstab der aktuellen politischen Lage beurteilt, ist dieses sichere Wohnen Jerusalems etwas, was kaum realisierbar erscheint. Das war schon in den letzten Jahrhunderten so und das ist zurzeit sehr, sehr viel mehr als je so. Politisch wird in unseren Tagen das sichere Wohnen Jerusalems trotz all der sogenannten Friedensverhandlungen im Nahen Osten sicher nicht zu erreichen sein. Dass es dann aber doch möglich wird, das hängt einzig und allein an der Gemeinschaft mit Gott. Bereits in 5. Mose 33, 27 und 28 wird diese von allen menschlichen Widerständen unabhängige Sicherheit verheißen. Da heißt es, Zuflucht ist bei dem alten Gott und unter den ewigen Armen. Er hat vor dir her deinen Feind vertrieben und geboten, vertilge. Israel wohnt sicher, der Brunnenquell Jakobs unbehelligt in dem Land, da Korn und Wein ist, dessen Himmel von Tau trieft. So und nur so ist Sicherheit möglich. Im nächsten Vers, Vers 17, verweist Jeremia auf eine Zusage an Salomo aus 1. Könige 9, Vers 5. Diese Zusage wird noch großartiger dadurch, dass der Hintergrund, auf der sie gehört wird, also zur Zeit des Jeremia, der Niedergang des judäischen Königshauses war. Der Niedergang dieses Königshauses bei der Wegführung nach Babylon durch Nebukadnezar. Menschlich gesehen ist keine Hoffnung mehr da. Das Königshaus ist am Ende. Und in diese schlimme Situation hinein bestätigt Gott sein Wort, seine Verheißung. Es soll David niemals fehlen an einem, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Jesus ist gekommen und dann sogar verurteilt worden als König der Juden. Und er ist noch viel, viel mehr. Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren, wie ihn Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 16 nennt. Und als dieser verheißene König aller Könige und Herr aller Herren wird er an seinem großen dritten Advent, also bei seiner Wiederkunft, wieder erscheinen. Offenbarung 17, 14 und 19, Vers 16. Aber nicht erst dann wird Jesus der verheißene König sein. Er ist es bereits jetzt bei all denen von uns, die seine Herrschaft anerkennen. Er ist König bei all denen, die seinen Anspruch akzeptieren. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das gilt nicht erst irgendwann, sondern bereits jetzt. Bei seiner Wiederkunft als König werden alle die Knie vor ihm beugen müssen. Die einen, die geglaubt haben aus Überzeugung und mit großer Freude. Und die anderen, die ihn jetzt abgelehnt haben, gezwungenermaßen und mit großem Erschrecken. Wenn Jesus als König wiederkommt, dann wird sich bei seinem Gericht zeigen, wer auf der richtigen Seite, das heißt auf der Seite dieses Königs gestanden hat und wer deshalb bereit ist für diesen Advent, für seine Ankunft. Und es wird sich zeigen, wer nicht bereit ist für diesen Advent. Vers 18 zeigt eine zweite, ganz entscheidende Funktion des kommenden Helfers. Er ist der Priester. Die Priester vom Priesterstamm Levi hatten eine ausgesprochen herausragende Stellung im Volk. Priester konnte nicht einfach jeder sein, der das wollte, sondern nur ein von Gott dazu berufener und speziell für dieses Amt eingesetzter. Die Priester standen zwischen Gott und dem Volk und sie hatten für das Volk Opfer darzubringen. Sie hatten Frieden zu schließen zwischen Gott und dem Volk. Besonders deutlich wurde diese Funktion immer wieder am großen Versöhnungstag, dem einzigen Tag, wo der hohe Priester ins Allerheiligste, also in die direkte Gemeinschaft mit Gott hineingehen durfte. Gott sagt zu Jeremia, es wird nie an einem Priester fehlen, der vor mir Opfer darbringt. Das heißt, nie an einem, der für das Volk Gottes vor Gott eintritt. Und jetzt haben wir wieder die geschichtliche Situation zu beachten. Jeremia verkündigt den Inhalt unseres Textabschnitts kurz vor der Zerstörung Jerusalems, vor der Verbrennung des Tempels und vor der Tötung sehr, sehr vieler Priester und Hoherpriester durch Nebukadnezar. Trotz dieser schlimmen Vorkommnisse gilt Gottes Wort: Es wird nie fehlen an einem Priester, auch jetzt, wo es keinen Tempel gibt und wo es keine Priester mehr gibt, da gilt diese Verheißung. Wir wissen heute, wie umfassend sich auch diese Verheißung in Jesus erfüllt hat. Der Hebräerbrief sagt über Jesus, wir haben einen großen, hohen Priester. Einen, der sogar direkt an der Seite Gottes sitzt. Paulus sagt das in Römer 8, 34 so, wer will verdammen? Christus, Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jesu Einsatz für uns ist ja nicht abgeschlossen. Er geht weiter, jeden Tag und jede Stunde. Auch jetzt ist Jesus beim Vater und vertritt uns. Und bei diesem priesterlichen Dienst für uns ist Jesus nicht mehr angewiesen, dass er immer und immer wieder neue Opfer bringt. Er hat ein für alle Mal das vollgültige Opfer gebracht am Kreuz von Golgatha. Und das gilt für alle Zeit und für jeden einzelnen Menschen, der das dankbar annimmt. Jesus hat sich geopfert und jetzt tritt er vor Gott für uns ein. Wir dürfen deshalb unsere Schuld bei ihm abgeben und er vergibt uns. Das ist nicht nur ein frommer Satz, sondern Wirklichkeit, den hoffentlich viele von uns ganz häufig erlebt haben. Wir dürfen auch unsere ganze Not und unsere Angst vor ihm aussprechen. Und dann löst er das. Und er löst auch die entscheidende Lebensfrage. Durch ihn und nur durch ihn haben wir ein für alle Mal Frieden mit unserem himmlischen Vater. Und deshalb ein festes Lebensfundament für Zeit und Ewigkeit. So entscheidend ist seine Ankunft bei uns. Ab Vers 19 setzt Gott innerhalb von nur 6 kurzen Versen bereits das zweite Mal ein deutliches Signal für die absolute Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit seines Wortes. Was Gott sagt, das gilt. Das haben bereits die ganzen Verheißungen und ihre Erfüllung gezeigt. Gottes Wort ist, wie es Jesus in Johannes 17 sagt, die Wahrheit. Und Wahrheit wäre nicht Wahrheit, wenn sie immer wieder durch etwas anderes ersetzt würde. Gottes Wort gilt, und das gilt für die Verheißungen und Zusagen aller Zeiten. Dass Gott zu seinen Verheißungen steht, unterstreicht er mit der Verheißung zu einer der allerältesten Verheißungen der Bibel überhaupt. Diese Verheißung steht in 1. Mose 8 und im Zusammenhang mit Noah und der Sintflut. Dort heißt es, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Hier in unserem Text bei Jeremia werden nur die beiden letzten Worte gebraucht, Tag und Nacht. Für die Verheißungen über den kommenden Messias und Davidsohn gilt, diese Verheißungen gelten bis ans Ende der Erde, bis es nicht mehr Tag und Nacht gibt. Darin eingeschlossen in diesen Zeitraum ist die Zeit, in der Jesus damals in Bethlehem geboren wurde und dann auf dieser Erde gelebt hat. Und in den Zeitraum, innerhalb dessen diese Verheißung gilt, ist auch unsere Zeit heute eingeschlossen. Wir stehen noch vor dem Ende der Erde und deshalb gilt diese Verheißung ohne Wenn und Aber. Der Ziel und Endpunkt für die Gültigkeit dieser Verheißung, der mit dem Hinweis auf Tag und Nacht ausgesprochen wird, ist das Ende dieser Schöpfungsordnung, wenn es also einmal nicht mehr Tag und Nacht wird. Das Ende der Welt ist aber zugleich die Wiederkunft Jesu. Dann wird sich diese Verheißung endgültig erfüllen und deshalb ist dann diese Verheißung nicht mehr nötig. Dann wird der Bund Gottes mit seinem Volk, der jetzt schon gilt, für alle sichtbar und in seiner neuen Welt ohne jeden Einschränkung auch erlebbar werden. Für jeden, der dann dabei ist, für jeden, der jetzt bereits an Jesus glaubt. Für den Bund Gottes, der hier angesprochen wird, gilt, was wir bereits bei den Verheißungen gesehen haben. Gott bestätigt durch die ganze Geschichte Israels hindurch immer wieder einmal, was er gesagt hat. Verheißungen werden durch andere Verheißungen bestätigt. Und Gott macht das mit dem Bund genauso. Er hat immer wieder einen Bund mit einzelnen Glaubenden geschlossen und er hat dann diesen Bund immer wieder durch andere Bundesschlüsse bestätigt. Die Bundesschlüsse vor Jesus waren allesamt Hinweis auf den einen Bund, der dann für alle Menschen und für alle Zeiten gelten wird und der dann durch nichts anderes, durch keinen anderen Bund mehr abgelöst wird. Von dem ersten Bund mit Noah haben wir bereits gehört und ein weiterer Bund kam dann mit Abraham. Unverdientermaßen wurde diesem einen Mann wurde er aus der gottlosen Umgebung herausgeholt und hineingestellt in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dann hat er mit diesem Bund die Verheißung erhalten, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. 1. Mose 12, Vers 3. Erfüllt hat sich diese Bundesverheißung 2000 Jahre später mit Jesus. Jesus ist, und das ist wieder in Matthäus 1 und dann an mehreren Stellen bei Paulus nachzulesen, ein direkter Nachkomme Abrahams. Bereits Abraham hat also erfahren, was da lange nach ihm, wie gesagt 2000 Jahre nach ihm, passieren soll. Und er hat sich über diese großartige Zusage und über diese Hoffnung gefreut. Jesus selber sagt das in Johannes 8, 56. Er sagt zu den Juden, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und er freute sich. So sehr hat er dieser Verheißung Vertrauen geschenkt, dass er sich 2000 Jahre vor ihrer Erfüllung darüber gefreut hat. Der nächste Hinweis auf den endgültigen Bund Gottes war dann der Bund mit Mose und mit dem Volk Israel am Sinai. Inhaltlich wird bereits dort klar, was durch die Ankunft Gottes bei uns entstehen soll. Eine ganz enge und bleibende Gemeinschaft mit unserem Herrn. Zu Mose und dem Volk damals, 1400 Jahre vor Jesus, sagte Gott, 2. Mose 19,5, ihr sollt mein Eigentum sein vor allen Völkern. Und durch Jesus gehört heute jeder, der glaubt, zu diesem auserwählten Volk, zum Eigentum Gottes, das Gott für alle Zeiten festhalten wird. Der Bund mit David hat dann, wie oben bereits erwähnt, ganz speziell die Ankunft des Messias zum Inhalt. Für die Menschen nach David war dieser Bund unwahrscheinlich wichtig. Ethan zum Beispiel, ein glaubender Mensch aus der Zeit Salomos, der den Psalm 89 geschrieben hat, er zitiert in diesem Psalm die Zusage Gottes in Vers 4. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen, ich will deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Unsere Stelle hier in Jeremia 33 kann an all die genannten Stellen anknüpfen. Gott schärft uns das immer und immer wieder ein. Der Helfer wird kommen. Der, der den Bund ein für alle Mal bestätigt, der wird bei euch ankommen und, wenn ihr das zulasst, euer Leben ganz umfassend in Ordnung bringen. Als Jesus dann gekommen ist, da hat er deutlich gemacht, dass er all die genannten Verheißungen und viele hunderte von Verheißungen darüber hinaus durch sein Kommen erfüllt. Zu den Emmaus-Jüngern sagt er nach seiner Auferstehung, Lukas 24, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus das alles erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und Jesus fing an bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und da gibt es zwischen 300 und 400 solcher Verheißungen. Dass er den immer wieder vorbereiteten neuen Bund aufrichtet, das hat Jesus beim Abendmahl deutlich gemacht. Matthäus 26. Da hat Jesus den Kelch genommen und gedankt und gesagt, trinkt alle daraus, das ist mein Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Wir, jeder von uns soll zu diesen vielen gehören, für die dieser Bund, dieser neue Bund gilt. Bei jedem von uns soll Jesus einmal diese Gerechtigkeit finden, die die Voraussetzung ist zum Eintritt in Gottes neue Welt. Und deshalb muss der durch Jesus ermöglichte und uns angebotene Bund zum Bund zwischen uns und Gott werden. Es reicht nicht, dass da ein Bund ist, der soll zu unserem Bund mit Gott werden. Und dazu kommt es durch den Glauben an Jesus. In einem Lied unseres Gesangbuches, Lied 152, Vers 4 und 6, ist dieser neue Bund ein ganz wesentliches Thema. Der Dichter dieses Liedes reagiert in der rechten Weise auf Gottes Angebot. Er hört nicht nur von dieser großen Verheißung, sondern ist brennend daran interessiert, dass der neue Bund in seinem Leben auch tatsächlich Wirklichkeit wird und Wirklichkeit bleibt. Er hat dann gedichtet, mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl fest bestehen. Wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verloren gehen. Nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. Lass diesen Vorsatz nimmer wanken, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Halt mich in deines Bundes Schranken, bis mich dein Wille sterben heißt. So lebe ich dir, so sterbe ich dir, so lobe ich dich dort für und für. Im letzten Abschnitt unseres Textes, Vers 22, wird dann von einer anderen Seite beleuchtet, wie großartig sich Gott an seine Verheißungen hält und wie er sie erfüllt. Gottes Wort trifft nicht nur ganz genau so ein, wie er es vorausgesagt hat, sondern auch in einem Ausmaß, in einem Umfang, der uns nur staunen lassen kann. Da heißt es, so zahlreich wie das Heer des Himmels und wie die Sandkörner am Strand des Meers, so zahlreich werden die sein, deren Leben durch den Advent des Messias verändert und gesegnet werden wird. Dieser Teil der Verheißung bestätigt eine ganz andere alte Verheißung an Abraham in 1. Mose 15. Gott hieß Abraham hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und dann sprach er zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Da, wo menschlich gesehen nicht viel möglich erscheint, da greift Gott ein und zeigt uns seine ganze Größe und Majestät, indem er etwas möglich macht. Das, was ihm möglich ist. Wir sehen das immer wieder, etwa im Gleichnis vom Senfkorn, das vom kleinsten Samenkorn zu einer der größten Pflanzen wird. Oder bei der Hochzeit von Kana, wo Jesus aus normalem Wasser sehr viel Wein von der allerbesten Sorte macht. Oder bei der Speisung der 5000, wo Jesus eingreift und mit 5 kümmerlichen Broten und 2 Fischen mehr als 5000 Leute satt macht. Die Fülle, die Jeremia hier in Vers 22 ankündigt, die erfüllt Jesus, indem er uns zusagt, Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Leben in seinem ganzen Überfluss. Leben in der ganzen Fülle, genau dazu soll es bei uns kommen. Und dazu wird es kommen, wenn wir glauben. Und wenn wir glauben, dann sind wir Teil dieser Erfüllung der Verheißung Jeremias. Wenn wir glauben, dann sind wir geistliche Nachkommen Abrahams und Davids. Und dann gelten uns ohne Einschränkungen all die Zusagen, die wir gelesen haben. Im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung zeigt uns Jesus mit weiteren Verheißungen, was für herrliche Folgen seine Ankunft im Leben vieler Menschen haben wird. Unzählige Menschen kommen zum Glauben. Johannes darf das lange bevor es geschieht sehen. Offenbarung 7, Vers 9. Und er schreibt, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in den Händen. Was dann ein so herrliches Ergebnis sein wird, das entsteht heute unter uns. Und es entsteht mit uns, wenn wir uns dazu einladen lassen. Wir gehören zu denen, die dann einmal dastehen werden. Die Adventsverheißungen Gottes hatten und haben zu allen Zeiten ein Ziel, dass wir sie hören und dass wir sie ernst nehmen. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist und wir wissen, dass er wiederkommt und deshalb haben wir dieses Wissen entsprechend umzusetzen. Diese herrlichen Adventsverheißungen sind eine deutliche Anfrage an uns. Sind wir bereit? Ist Jesus bei uns willkommen? Und dann sind die großartigen Verheißungen und Zusagen Gottes ein Grund zu großer Freude für uns. Freude darüber, dass Jesus zu uns kommt und dass er unser Leben froh und reich macht. Wenn jemand in der Advents- und Weihnachtszeit wirklich Grund zu echter, bleibender Freude hat, dann wir als Christen. Und ich denke, diese Freude darf und soll ruhig auch deutlich werden. Amen.